Radio 1. Der Weber mit Max Spalek.
Moin, moin. Hier bei Radio 1 bei der Sendung, die entweder die Weber oder der Weber heißt, je nachdem, wer moderiert. Vielleicht wissen Sie gar nicht, wie diese Sendung funktioniert. Das ist relativ einfach. Also wir gemeinsam, Sie und ich, erörtern 3 Stunden lang ein Thema. Ein Thema, das in den häufigsten Fällen Sie vorgeschlagen haben. Entweder haben Sie bei uns angerufen oder eine Mail an dieweber@radio1.de geschrieben. Und dann überlegen wir, was denn passen könnte. Und ja, dann wird halt eine Sendung draus, die wir dann gemeinsam, also heute bis 13 Uhr machen. Ja, und am heutigen Tage lag es irgendwie so ein bisschen auf der Hand und deswegen ist das heutige Thema kein besonders konfrontatives, aber eins, wo Sie bitte einfach auch mehr Emotionen fließen lassen, wo Sie alle mitmachen können. Es geht natürlich um die Fußball-EM, die am heutigen Tage in Deutschland beginnt. Und deswegen unsere große Überschrift, die Fußball-EM in Deutschland. Jetzt geht's los, gerne mit diesem H in der Mitte. Wir werden über sehr, sehr, sehr viel reden, über was ganz genau geredet wird, das gleich. Aber erstmal ein Song zum Thema. Hier ist Rahil und Football. Rahil und Football. Und hier ist der Weber. Jetzt geht's los. Und ist es nicht toll, heute geht's los, die Fußball-Europameisterschaft der Herren in Deutschland. Und wir wissen ja wirklich, also Turniere können wir.
Wenn ich sehe, welches Potenzial an Begeisterung, an Fröhlichkeit in diesem Lande steckt, wenn ich sehe, wie andere von außen auf uns in diesen Tagen schauen und begeistert sind, dann wird mir nicht bange, dass dieses Land auch die Herausforderungen meistert, vor denen wir insgesamt stehen.
Nein, das war nicht Olaf Scholz, das war die Altkanzlerin Angela Merkel und zwar 2006 bei der letzten WM in Deutschland. Und natürlich hoffen wir auch das Beste für die kommenden Wochen, dass dann vielleicht in 4 Wochen Herr Scholz solche Worte an die Welt richten kann. Heute Abend auf jeden Fall in München geht's los mit dem Spiel Deutschland gegen Schottland. Und das könnte schon mal toll werden, vor allen Dingen, weil die Schotten ja so körperlich agieren. Könnte ein bisschen brutal werden, aber muss es auch nicht. Bei so einem Sportgroßereignis hängt natürlich viel mehr dran als nur der reine Sport. Das wissen wir alle. In der Politik, also hofft die Ampel zum Beispiel, dass die Wählerinnen und Wähler also in so eine Art Fußballohnmacht fallen und nicht mehr so genau auf die Politik gucken. Die austragenden Kommunen hoffen auf Mehreinnahmen durch ausgabewillige Fans aus dem Ausland. Die deutschen Bierbrauer, die hoffen auf sportliche Trinker und dass sie endlich wieder schwarze Zahlen schreiben und die deutschen Fans hoffen natürlich mal wieder auf den Titel. Alle hoffen und alle freuen sich, so auch der Bundespräsident.
Viele erinnern sich natürlich in diesen Tagen an das wunderbare Sommermärchen 2006 und damals hatten wir die Welt zu Gast bei Freunden. Gute Gastgeber wollen wir auch dieses Mal sein und ob wir das sind, das haben wir alle miteinander in der Hand.
Richtig, das ist nämlich so. Die sportliche Euphorie, okay, die ist nach den letzten etwas enttäuschenden Testspielen gegen die Ukraine und Griechenland so ein bisschen runtergegangen. Aber ja, manche sagen ja schon, austragen ist alles. Und wir werden heute hier bei der Weber über ökonomische und sportliche Aspekte dieser EM sprechen. Wir werden mit dem Rasenbeauftragten des Turniers reden. Aber natürlich auch mit Ihnen. Denn es ist Ihre Sendung. Machen Sie mit, rufen Sie an, erzählen Sie mir Ihre Wünsche, Ihre Hoffnungen, vielleicht auch Ihre Befürchtungen hinsichtlich der heute startenden Fußball-EM. Glauben Sie an einen deutschen EM-Titel? Wo schauen Sie? Kann das Turnier vielleicht der insgesamten Stimmung im Land helfen? Oder ist Ihnen die Fußball-EM ziemlich egal? Telefonnummer ist, die kennen Sie, 0331 70 99 111. Sie können uns allerdings auch, wenn Sie möchten, auf den Anrufbeantworter sprechen unter 0331 70 99 555. Also entweder hinten 111 oder 555. Ich freue mich auf Sie.
Radio 1. Nur für Erwachsene.
Nee, das ist auch wirklich kein Spaß. Ich will wirklich wissen, wo Sie gucken, weil zum Beispiel ich am heutigen Abend noch keine Ahnung habe, wo ich schaue. Meine Freundin ist jetzt wirklich null interessiert an Fußball. Sie ist Französin und hat selbst gesagt, dass sie französische Spiele jetzt nicht unbedingt gucken will. Ich würde natürlich gerne, also auf jeden Fall das heutige Spiel gucken. Aber wo jetzt? Soll ich im Biergarten gehen? Soll ich bei mir zu Hause auf dem Balkon? Vielleicht haben Sie ja da auch Ideen für mich. 0331 70 99 111. Wenn Sie mit mir sprechen wollen zum Thema Fußball, was ist die deutsche EM für Sie? Berührt die Sie vielleicht emotional? Erhoffen Sie sich vielleicht aber auch nur Chaos und schlechte Stimmung im Land? Je nachdem auch, wie weit denn die deutsche Mannschaft kommen wird. Oder Sie quatschen mir auf einen Anrufbeantworter. 0331 70 99 555. Das ist auch möglich. Und wir haben sogar noch eine andere Möglichkeit für Sie eingerichtet, und zwar unter radio1.de. Wenn Sie da reingehen, raufgehen, da steht Ihnen gerade eine Frage oder springt Ihnen mitten ins Gesicht. Und zwar die Frage: Fußball-EM, schauen Sie die Spiele? Das klingt jetzt sehr, sehr einfach, aber denken Sie mal nach. Also sind Sie jemand, der wirklich versucht, alle Spiele zu gucken oder halt wirklich gar keins? Oder, das ist ja auch so eine Variante, nur die Spiele der deutschen Nationalelf. Gerade ist es sehr, sehr, sehr ausgeglichen, aber gehen Sie doch erstmal auf unsere Seite radio1.de und machen dort ein Kreuzchen. Würde ich mich freuen. Ansonsten anrufen. Wir machen uns jetzt hier noch zweieinhalb schöne Stunden mit diesem Thema. Unter anderem auch mit erstaunlicher Musik, die ich gefunden habe. So zum Beispiel, ja, was soll ich sagen? Im Jahre 1970 hat die englische Nationalmannschaft ihre Version des damals schon Beatles-Klassikers Obladi Oblada sungen, weiß ich nicht, ob man das sagen kann. Ah, hören wir doch einfach mal rein. Also der Beweis, dass die britischen Spieler auch nicht besser singen können als die Deutschen. Es ist wirklich so, ne? So ein Sommermärchen würde uns jetzt richtig gut in die Karten spielen, nach diesen ganzen Auszeiten, die wir hatten, allein schon durch Corona, nach den ganzen Krisen, Katastrophen. Wir brauchen jetzt gerade keine Meckereien, wir brauchen keine schlechte Stimmung und wir müssen vor allen Dingen mal aufhören mit diesem ständigen Gegeneinander, und da könnte doch die EM uns prima helfen, oder? Eigentlich alles, was wir dafür brauchen, ist wirklich Bock, und ich habe das Gefühl, gerade haben sehr, sehr viele Menschen Lust auf diese Fußball-EM. Ideale natürlich Freundlichkeit, ein paar Tore und gut 650 Millionen Euro, denn so viel soll die EM Deutschland kosten. Das ist viel Geld und beißt sich so ein bisschen mit den Aussagen des Finanzministers Lindner, der eigentlich gerade überall sparen will und muss und massiv das auch noch. Aber trotzdem, auf der anderen Seite rechnen alle mit Rekordeinnahmen. Wie das alles einzuordnen ist, das bespreche ich jetzt mit Christian Rusche. Er ist Ökonom und Experte vom Institut der Deutschen Wirtschaft. Guten Tag, Herr Rusche.
Viele Grüße.
Ja, genau, auch viele Grüße kann man sagen. Wird die EM ein Gewinn oder eher ein Verlustgeschäft für Deutschland? Also finanziell jetzt, nicht emotional.
Ich gehe eigentlich mittlerweile, wenn ich mir die Zahlen so anschaue, eher davon aus, dass es auch ein Erfolg, glaube ich, wird für die deutsche Wirtschaft.
Von welchen Zahlen gehen Sie denn aus? Weil es gab heute eine neue Berechnung vom Münchner IFO-Institut, die gesagt haben, dass durch ausländische Touristen circa 1 Milliarde Euro zurückgespielt werden. Demgegenüber stehen halt 650 Millionen Euro, die anscheinend das Turnier insgesamt Deutschland kosten könnte. Gehen Sie davon auch aus?
Also die 600 Millionen, da muss man sagen, davon fließen um die 350, 400 Millionen in die Stadien. Das heißt, die sind dann auch später noch da für die ganzen Spiele. Und der Rest geht durchaus in die Feste. Und da kann man da schon von ausgehen, dass es ein Erfolg wird. Also beispielsweise, wenn man sich Berlin anschaut, die geben ungefähr 65 Millionen aus. 25, glaube ich, gehen ins Stadion, 40 Millionen für das Fanfest. Und allein in die 6 Spiele kommen 420.000 Gäste plus nochmal 1,5 Millionen für die Fanmeile. Also ja, das sind schon sehr viele Gäste, die auch sehr viel Geld mitbringen dann.
Okay, ja, weil darauf wäre ich auch noch gekommen, weil also Berlin zum Beispiel hatte letzte Woche gerade so eine Liste vorgelegt, wo überall in den nächsten Jahren zu sparen ist und dann gibt es diese EM-Sause und 40 Millionen Euro mehr als geplant würden ausgegeben, aber wenn Sie sagen, das könnte durchaus reinkommen, dann ist das ja okay. Welche Branchen glauben Sie denn werden von der EM am meisten profitieren?
Also vielleicht nochmal auf Berlin, da sieht man auch das exemplarisch. Berlin hat enorm auch an Zuspruch, glaube ich, der Gäste verloren. Das sieht man an den Übernachtungen. 2019 waren es fast 29 Millionen Gästeübernachtungen. Letztes Jahr waren es 24 Millionen. Das heißt, es ist schon ein ordentlicher Rückgang bei Berlin und jetzt so eine Imageaufhellung durch Gäste. Und es sind ja auch Kapazitäten da. Da sieht man schon, das kann Berlin gebrauchen. Und man sieht auch insbesondere Gaststätten, Hotels, die profitieren. Aber auch der Einzelhandel hofft mit 4 Milliarden deutschlandweit Mehreinnahmen und natürlich alles, was so mit Transport dahin zu tun hat.
Wie gewichten Sie denn die psychologischen Effekte? Also könnte es nicht sein, dass auch der Binnenkonsum quasi anzieht, weil die Stimmung im Lande plötzlich super oder auf jeden Fall besser wird, wenn die deutsche Mannschaft sich auf jeden Fall durch die Vorrunde oder jetzt sage ich mal bis zum Halbfinale kämpft? Könnte sowas auch passieren?
Also das ist zumindest meine Hoffnung, wenn die deutsche Mannschaft weit kommt und auch das Turnier super läuft, dass dann die Leute auch ein bisschen mehr Zuversicht sehen. Also das Problem der Wirtschaft ist mittlerweile, der private Konsum hängt zurück. Die Zahlen werden auch langsam besser. Also das Ausland entwickelt sich besser. Dann haben wir auch Realeinkommen, die langsam wieder steigen. Die Arbeitslosigkeit ist gering. Das heißt, eigentlich wäre Mittel da. Und wenn die Leute jetzt Zuversicht fassen, auch sehen, dass es auch mal was gut laufen kann in Deutschland oder auch in Berlin, dann steht, glaube ich, auch einem positiven psychologischen Effekt nichts im Wege.
Das ist ja ein schönes Gespräch mit Ihnen. Alles so ziemlich positiv und nach oben guckend. Gefällt mir sehr gut. Aber trotzdem, ganz hinten raus müsste ich nochmal eine Frage stellen. Also die UEFA, ne? Also die sind ja eigentlich dafür zuständig, dass diese EM in Deutschland stattfindet. Und es gibt ja immer diese Sprüche im Vorfeld, dass die UEFA überhaupt keine Investitionen tätigen muss und dass eigentlich alles das Land schultern muss und auch die ganzen Risiken so nimmt. Wie viel muss oder welche Ausgaben hat denn die UEFA selber?
Also man muss sagen, die UEFA ist mehr oder weniger Monopolist. Ja, das heißt, sie sind ja die einzigen, die Spiele anbieten können. Und deswegen können sie erstens dem Land Auflagen erteilen und sie erteilen auch den Städten, wo die Spiele stattfinden, Auflagen. Also beispielsweise der Katalog mit über 200 Seiten an Forderungen. Genau. Ja, das heißt, die UEFA kann da Bedingungen stellen. Sie nimmt vermutlich, Schätzungen gehen von so 2 Milliarden ein. 1 Milliarde gibt sie aus, ne, beispielsweise im Stadion zu organisieren, den Ticketverkäufe zu organisieren, die Sicherheit auch mit zum Teil zu finanzieren, im Stadion zumindest. Ja, und das sind ungefähr die Zahlen, auf die ich gestoßen bin.
Okay, aber trotzdem, so hinten raus kann man sagen, wenn alles einigermaßen läuft, sind alle zufrieden. Und ich bin sehr, sehr zufrieden mit dem Gespräch. Ich sprach gerade mit Christian Rusche, er ist Ökonom und Experte vom Institut für der deutschen Wirtschaft, so heißt es richtig. Vielen Dank fürs Gespräch. Wo gucken Sie heute Abend?
Ich glaube, ich gucke mit meinem Sohn zu Hause Fußball.
Super, ja, liebe Grüße. Bis dann, tschüss.
Vielen Dank, tschüss.
Die Damen von TRC hier bei Radio 1 bei der Weber. Heute zum Thema Fußball-EM. Es geht los. Wie empfinden Sie oder wie sehr freuen oder fürchten Sie sich vor dem Spektakel, das in den nächsten 4 Wochen auf jeden Fall teilweise unseren Alltag bestimmen wird? Sie können hier anrufen 0331 70 99 111 oder allerdings können Sie auch auf einen Anrufbeantworter sprechen 0331 70 99 und dann hinten 555. Die Heike, die hat angerufen und eigentlich ist es anfangs gar nicht so voller Euphorie, weil bei Heike ist was ziemlich Trauriges passiert.
Mein Vater ist gestern verstorben, ein großer Fußballfan. Und ich hoffe für ihn, dass die deutsche Mannschaft gewinnt und diese deutsche Europameisterschaft. Damit verbinde ich die Hoffnung, dass unsere Familie da ein bisschen besser drüber wegkommt, weil ja so ein sportliches Ereignis wäre was für ihn gewesen. Und insofern ist es für uns nicht geht's los, sondern leider vorbei. Aber wir drücken der Mannschaft alle Daumen.
Ja, auf dass das bei Ihnen, liebe Heike, in der Familie auch wirklich so ein bisschen Trost spenden kann. Und da kann man natürlich nochmal extra hoffen, dass die deutsche Mannschaft wenigstens am heutigen Abend gegen Schottland einiges reißen wird. Birgit aus Klein-Goldsow bei Corin, die hat auch angerufen und ja, da ist einiges geplant.
Werden wir heute bei uns vom Heimatverein in der Kirche das Eröffnungsspiel übertragen. Wir haben eingeladen, wir hoffen auf viele Leute und wir freuen uns alle schon richtig darauf.
Ich glaube, Sie freuen sich auch. Wo gucken Sie denn? 0331 70 99 111.
Radio 1. Der Weber mit Max Spalek.
Einen wunderschönen guten Tag heute zum Thema, die kleine Mittemach-Sendung hier bei Radio 1, Fußball-EM. Jetzt geht's los, also im Prinzip gar keine große Frage. Wir wollen einfach von Ihnen wissen, freuen Sie sich nicht, wo gucken Sie heute? Und das ist auch so eine Frage, die ich nachgereicht habe, von wegen, wo soll ich denn schauen, weil ich weiß es wirklich noch nicht. Sie können anrufen, 0331 70 99 111. Und ich habe schon gemerkt, also wenn Sie etwas gerne tun, dann ist es ja herzlich helfen.
Tag, hier ist Meise aus Berlin. Max hat gerade gefragt, wo er gucken soll. Na, denn am Berserin in Deggendorf, da kann man draußen sitzen, Tisch ist reserviert, Biene bedient. Wir sind auch da, alles klar, bis später.
Der Weber. Auf Radio 1 heute zum Thema Fußball-Europameisterschaft, weil die geht am heutigen Tage los. Ja, und Mensch, was braucht man denn alles für das große Mysterium Fußball? Also klar, den Ball an sich, ne, das Tor auch ganz wichtig, die Teams, die Fans, Spannung, das Spiel an sich, das gehört alles zu so einer EM. Aber es gibt natürlich auch Dinge, die man vielleicht nicht sofort im Kopf hat, aber die trotzdem wahnsinnig wichtig für das Gelingen dieses Spektakels sind, zum Beispiel der Rasen. Ja, nämlich ohne dieses saftige Grün, auf dem sich dann die Mannschaften austoben können, geht es nicht. Ich spreche jetzt mit Oliver Schneider. Er ist Inhaber des Labors Lehmacher und Schneider in Osnabrück. Und ihr Business ist Sportstättenbau und Rasen. Guten Tag, Herr Schneider.
Ja, hallo, grüß Sie, guten Morgen.
Ihre Firma betreut sämtliche EM-Stadien und Trainingsplätze der teilnehmenden Nationen. Das ist schon mal eine Hausnummer. Also Sie sind wirklich für die Rasenqualität auch verantwortlich. Nur mal kurz, deutscher Fußballrasen, ist der im Großen und Ganzen auch sonst im Rest des Jahres von ganz guter Qualität?
Ich sag mal, in den Stadien, ja, in den Stadien der ersten und zweiten Bundesliga ist der Rasen, also ja, das ganze Jahr über in einer relativ guten Qualität. Je nachdem natürlich, was für eine Mannschaft ich habe, bei Bayern München, Bayer Leverkusen. Und ich sag mal, Red Bull Leipzig sieht es natürlich anders aus, als wenn ich in Darmstadt oder irgendwo auf dem Platz bin. Also natürlich abhängig vom finanziellen Möglichkeiten, die man so hat. Ne?
Genau, das sind ja die Stadien, also es geht auch um die Trainingsplätze. Sie müssen eine gewisse Qualität, also quasi Maßstäbe erfüllen und die hat die UEFA vorgegeben. Wie muss denn so ein UEFA-Rasen für eine EM aussehen?
Ja, das Wichtigste ist natürlich erstmal die Sicherheit der Spieler. Das heißt, er muss sehr eben sein, keine Stolperfallen haben, er darf nicht zu rutschig sein, nicht zu stumpf. Dann muss der Ball natürlich vernünftig laufen, er darf nicht hoppeln, dann meckern die Spieler. Und nicht zuletzt muss er natürlich auch schön grün sein, zumindest in den Stadien, damit, ich sag mal, im Fernsehen auch alles gut aussieht.
Gibt es eine Marke, die Sie da verwenden, die Sie uns verraten können? Gibt es da so einen coolen Namen wie, weiß ich nicht, gibt es Rasennamen?
Ja, also wir haben in Deutschland eine Mischung aus Lolium perenne und Pora patrensis. Das ist das deutsche Weidegras zum Beispiel. Diese Mischung wird für Sportrasen genommen. Also es sind normalerweise Weidegräser tatsächlich, wo früher auf der Wiese gewesen sind, die auch halt trittfest sind und auch den Tritt benötigen, um vernünftig zu wachsen.
Also die so ein bisschen härter sind, wo man nicht so gerne barfuß draufläuft.
Okay. Nee, das nicht. Nein, barfuß nicht. Aber die brauchen halt eine Belastung, damit sie vernünftig wachsen.
Ah, okay. Und wie läuft das dann? Also wie lange braucht so einen Rasen, den Sie dann pflegen, damit der diesen Goldstandard erfüllt? Wo machen Sie das? Bei sich da in Osnabrück?
Nein, das ist immer auf den Plätzen, nicht? Also das sind ja, ich sag mal, ganz normale kommunale Trainingsspielfelder oder ja, von kleinen Verein bis irgendwas. Das sind die Team-Based Camps im Moment, die sogenannten von den ganzen Mannschaften. Bei Ihnen in der Nähe ist ja Neuruppin, also die Kroaten als Beispiel. Und wenn man sich das Stadion von Neuruppin anschaut, das ist natürlich jetzt nicht, ich sag mal, der Goldstandard, den ein Luka Modric bei Real Madrid gewohnt ist, nicht? Das ist natürlich eine andere Hausnummer. Da muss man gucken, dass man das Spielfeld jetzt aus dem Winter heraus in einem super Zustand bekommt.
Wie lange brauchen Sie dafür?
Es kommt immer auf die Witterung an. Wenn das Wetter mitspielt, kann man das in 6-7 Wochen, kriegt man aus dem kaputtgespielten Winterrasen wieder einen schönen grünen Rasen.
Haben Sie in diesem Jahr also geschafft?
Ja, wir haben es geschafft. Neuruppin war eine kleine Herausforderung, aber wir haben es tatsächlich geschafft. Also bis jetzt haben die Kroaten noch nicht gemeckert.
Okay, gemeckert hat aber das Schweizer Team. Die waren bei den Stuttgarter Kickers oder sind sie immer noch untergebracht. Und da gab es dann vor ein paar Tagen die Meldung, dass die in keinster Weise mit der Qualität des Rasens zufrieden waren. Was war da los?
Ja. Ja, da hatten wir das Problem, dass der Platz neu gebaut wurde extra, also komplett saniert, sprich alles rausgegraben bis 30 Zentimeter Tiefe, dann mit Drainage alles neu gemacht wurde. Und dann kam halt der, ich sag mal, bescheidene Winter in Deutschland mit den starken Niederschlagsereignissen und jetzt auch noch die starken Niederschläge in Süddeutschland, wo ja der ein oder andere komplett die Straßenzüge da abgesoffen sind. Mhm. Und da wurden wir einfach von der Bauzeit her nicht schnell genug fertig. Das war alles spitze auf Knopf und deswegen ist die Qualität des Rasens noch nicht so gut. Da ist ein Rollrasen verlegt worden und der braucht halt auch so ein bisschen Zeit, um mich mal anzuwachsen und wieder grün zu werden.
Okay. Sie sagen es gerade, also jetzt geht es ja dann heute los und die ersten Spiele, da nehme ich mal an, sieht überall der Rasen super aus. Jetzt kann es natürlich aber gerade so siebenschläfertechnisch auch nochmal ziemlich nass werden hier in der Region. Was machen Sie denn, wenn es nasser wird und der Rasen super durchweicht ist? Haben Sie ein bisschen Angst vor?
Wir haben, was heißt ein bisschen Angst? Also normalerweise
Respekt.
Ich sag mal, die Stadien, die sollten das alle abkönnen. Die sind alle hochwasserdurchlässig aufgebaut. Das ist normalerweise so, dass die Stadien alle trocken sind und nebenan die Straßen stehen unter Wasser. Die sollen es abkönnen. Natürlich bei den Trainingsplätzen kann es vielleicht dann mal sein, dass sie an einem Tag vielleicht mal 2 Stunden warten müssen, bis der Platz abgetrocknet ist, weil wir da einfach, ja, bedingt dadurch, dass wir da diese kommunalen Anlagen haben, nicht den Goldstandard haben, wie man aus Katar gewohnt ist, wo alles extra nur für das eine Turnier neu gebaut wurde und da alles niegelnagelneu und vom Feinsten war. Und jetzt kommen die Spieler halt nach Deutschland auf die alten Anlagen, die teilweise 40 Jahre alt sind. Und das kann man natürlich nicht vergleichen.
Nö, wollen wir auch gar nicht. Können Sie, Herr Schneider, eigentlich sich ein Spiel noch ganz normal angucken? Oder zucken Sie immer zusammen, wenn so ein Spieler in die Grätsche geht und da das halbe Spielfeld umflügt?
Zu dem Zeitpunkt kann man nichts mehr ändern. Wir müssen vorher versuchen, alles hinzubekommen und das Beste rauszumachen. Und wir messen ja und tun ja vorher auch. Und die Scherfestigkeit, wie wenn er grätscht, ob da die Fetzen fliegen oder nicht, wir wissen sie eigentlich vorher schon. Und da kann man im Endeffekt nichts mehr machen. Also alles wichtig ist, dass sie sich nicht verletzen können, dass der Platz vernünftig bespielbar ist. Wenn es dann mal einen starken Niederschlag gibt oder ein Gewitter, dann...
Dann hoffen wir aber heute, dass die Schotten in München nicht allzu körperlich reingehen. Vielen Dank fürs Gespräch. Ich sprach mit Oliver Schneider. Er ist mit seiner Firma und den Angestellten natürlich für die Stadien, Trainingsstätten und den Rasen während der EM zuständig. Vielen Dank fürs Gespräch. Ihnen eine schöne EM und ein tolles Wochenende. Tschüss.
Ja, danke gleichfalls. Ciao.
Sie können hier übrigens auf mehrere Art und Weise bei der Weber mitmachen. Zum Beispiel gehen Sie auf radio1.de und beantworten Fragen, die wir da Ihnen frecherweise gestellt haben. Natürlich zum Thema, so zum Beispiel Fußball-EM. Schauen Sie die Spiele überhaupt? Ja, nein oder nur die Spiele der Nationalelf? Das waren die Optionen. Und erstaunlicherweise haben 46% von Ihnen gesagt, nein, ich gucke gar keine Spiele. Immerhin 37% sagten, ja, ich gucke mir alles an und 17% nur die Spiele der Nationalelf. Das ist natürlich Ihr gutes Recht. Ne? Das können Sie machen, wie Sie wollen. Insgesamt habe ich aber trotzdem das Gefühl, dass sich viele Leute freuen. So zum Beispiel auch der Hörer Hanno.
Ich werde es irgendwie mitnehmen und werde mich darüber freuen. Und zugleich bleibe ich ganz bewusst von den Stellen weg, wo dann geutzt wird. Utz, utz, utz. Dieses Männergeutze, dieses allein wenn schon der Tonfall und dann so wird, ist dramatisch, sehr prollmäßig und dann geben sich auch gerne die Menschen prollmäßig. Ich finde es toll, wenn wir daraus etwas machen können, was weniger bemüht ist, das Sommermärchen hervorzuholen. Man sollte sich nicht an alte Dinge rankrallen, sondern tun es einfach. Und wenn wir das genießen und alle happy miteinander sind, dann ist das auch okay.
Ja, das sagt der Hanno. Und ich habe ja weiterhin gefragt, wo könnte ich denn heute Abend gucken? Und natürlich Sie auch. Ne? Und es gibt so Sachen, von denen ich wirklich überhaupt nicht wusste. Also der Ulf erzählt was von Orgelbegleitung zum Spiel und zwar mitten in Berlin.
Und zwar gehe ich ins Kleist-Forum zu Stefan von Bodmer, der auf dem Flügel und der Orgel im normalen Leben seit 20 Jahren Stummfilme begleitet und das heute Abend das erste Mal in seinem Leben zu einem Fußballspiel tun wird. Auf die Idee gekommen, das mal zu einem Fußballspiel zu machen, ist er mehr oder weniger, weil ihm die Kommentatoren irgendwie zu langweilig und zu nervig waren.
Ja gut, so kann man es auch machen. Also vielleicht für Sie auch was, Kleist-Forum. Die sollten da ja Platz haben. Hier ist Radio 1, hier ist Robin.
Radio 1, nur für Erwachsene.
Duran Jones and the Indications, die habe ich mal live gesehen, schon ein bisschen länger her, im Berliner Lido. Ein Konzert voller Liebe. Alle Menschen haben sich dann hinten raus in den Armen gelegen. Eigentlich so, wie man es ja auch bei der Fußball-EM haben möchte, oder? Dass die Spiele da gut sind, dass die Fans aber miteinander auch eine gute Zeit haben, dass es keine Gerangel gibt, sondern dass Liebe in der Luft ist und vielleicht auch ein bisschen Enthusiasmus. Aber ein Glück gibt es auch Menschen, die das alles furchtbar finden. Und ein Glück versuchen wir hier nicht nur die Happy-Go-Lucky-Seite abzubilden. Ja, wenn man es gar nicht toll findet, dann kann man hier selbstverständlich anrufen, wie der Micha.
Also mir geht es fürchterlich auf die Nerven, diese Fußball. Also egal, wohin man schaltet. Ich habe nichts gegen das Knödeln oder sonst irgendwas, aber dieser Spitzensport und diese Art von Fußball-Business, was da betrieben wird, geht mir sowas von auf die Nerven, dass ich eigentlich am liebsten weder Radio noch Fernseher anmache.
Radio 1. Nur für Erwachsene.
Fußball ist König, natürlich vor allen Dingen in dem Land, wo es ausgetragen wird. Also in dem Fall ab heute die Fußball-Europameisterschaft hier in Deutschland. Aber natürlich auch in den anderen europäischen Ländern, ne? Also von den Mannschaften, die da teilnehmen, da müsste die Stimmung doch wirklich explodieren. Und wir schauen uns mal ein bisschen in Europa um, so zum Beispiel bei der Fußballnation Spanien. Da müsste doch also wirklich alles elektrisch sein, alle ausrasten. Unsere Kollegin aus dem ARD-Studio in Madrid, die Lisa Muckelberg, die weiß aber Folgendes zu berichten.
Die Spanier lieben ihren Fußball, keine Frage. Aber das EM-Fieber hält sich auf der iberischen Halbinsel noch in Grenzen. Natürlich hoffen die Fans auf den Titel Europameister, den Spanien das letzte Mal vor 12 Jahren gewann. Aber die Hoffnung ist noch nicht besonders groß mit Blick auf ihre Mannschaft, die sie Furia Roja nennen, die Rote Furie. Die Herzen der fußballbegeisterten Spanier und Spanierinnen schlagen eben eher für den eigenen Verein als für die Nationalmannschaft. In Madrid stellt der Champions-League-Sieg von Real Madrid erstmal alle anderen Fußballereignisse in den Schatten. Trotzdem werden viele die Spiele der spanischen Mannschaft verfolgen, statt großen Public Viewings aber eher im eigenen Wohnzimmer, denn die EM wird vom öffentlichen Fernsehen übertragen. Die große Euphorie kann hier aber durchaus noch kommen, wenn Spanien es aus der Gruppenphase in die Finalspiele schafft. Denn erfahrungsgemäß ist das so: Je weiter die Rote Furie kommt, desto mehr Begeisterung und Unterstützung kommt von den Fans.
Das klingt toll, ne? Die Rote Furie. Damit ist natürlich Spanien gemeint. Und Dynamit, ne? Heißt es ja, dass die Dänen Dynamit sind. Danish Dynamite. Aber Dänemark ist jetzt nicht so berühmt für ihren Fußball. Aber in den letzten Jahren ist da einiges dazugekommen.
Die Däninnen und Dänen freuen sich riesig auf diese EM und dabei spielen, glaube ich, zwei Sachen eine Rolle. Einmal, dass sie wirklich hinter ihrer Nationalmannschaft stehen und da eine ganz große Sympathie und Identifikation da ist und dann, dass die EM in Deutschland ist, im Nachbarland. Der dänische Fußballverband, der formuliert sogar total blumig und sagt, damit gehe für die Fans in Dänemark ein lang gehegter Traum in Erfüllung. Es ist halt richtig nah dran und deshalb reisen wirklich Zehntausende schon zu den Gruppenspielen hin. Also da wird man doch in manchen Städten schon einiges Rot und Weiß sehen. Was die Erwartungen angeht, das ist so ein bisschen was anderes. Man hofft darauf, zumindest von der Gruppe weiterzukommen. Ganz vorsichtig träumen einige vom Viertelfinale. Aber die Däninnen und Dänen wissen auch, dass es vor allem in der Abwehr so einige Herausforderungen gibt. Verletzungen und Spieler, die nicht hundertprozentig in Form sind. Also man will sich keine zu mutige Prognose trauen. Aber in Dänemark gibt es viele Optimisten. Deshalb guckt man da jetzt erstmal ganz vorfreudig und erwartungsvoll drauf auf diese EM.
Das berichtet Julia Weschenbach aus Dänemark für uns. Wir bleiben jetzt im Norden, gehen allerdings auf die Insel und zwar in das Vereinigte Königreich, die sind gleich mit zwei Mannschaften bei dieser Europameisterschaft vertreten, mit der englischen und mit der schottischen Fußballnationalmannschaft. Die Stimmung da kurz vor dem Auftakt des Euros fasst Franziska Hoppen für uns zusammen.
Seit sich Schottland für die EM qualifiziert hat, ist die Vorfreude bei den Fans riesig. Der Fußballzwerg ist erst zum vierten Mal überhaupt bei der Europameisterschaft dabei. Und auch wenn Schottland in der Vergangenheit nie über die Vorrunde einer Welt- oder Europameisterschaft hinauskam und die Schotten auch jetzt trotz stärkerem Team kein Vorrücken in die Endrunde erwarten, sind sie wahnsinnig stolz. Dabei sein ist alles. Die Pubs sind mit Europa-Girlanden geschmückt und die Taten Army, also die Fans, sind mit Kilts und Dudelsäcken in Deutschland angekommen. Bis zu 200.000 Schotten werden erwartet. In England hingegen ist die Stimmung gedämpfter. Kurz vor dem Start der EM hat die Fußballnationalmannschaft beim Freundschaftsspiel gegen Island verloren. Die Zeitungen zerrissen Team und Trainer Gareth Southgate, von dem Kritiker schon länger fordern, er müsse abdanken. Den Three Lions mangle es laut Kritikern an Energie und Widerstand. Unter den Buchmachern zählen sie zwar mit zu den Favoriten, aber viele Fans trauen dem Team den Titel nicht zu.
Okay, und wie in der Türkei, Österreich und der Schweiz geschaut und mitgefiebert wird, das erfahren wir in ungefähr einer Viertelstunde. An dieser Stelle jetzt allerdings möchte ich etwas Schottisches musikalisch Ihnen darbieten. Und zwar, ich nicht selber, sondern eine schottische Band, Della Mitri. Die haben nämlich im Jahre 1998 bei der Weltmeisterschaft in Frankreich, wo auch schon Schottland vertreten war und auch in der Vorrunde rausgeflogen ist, einen Song gemacht, der für mich weiterhin der schönste Fußballsong für eine Mannschaft ist, weil er ist so bescheiden, er ist so demütig, er hat trotzdem so viel Hoffnung. Hier kommen jetzt auf Radio 1 Della Mitri und Don't Come Home Too Soon, also kommt bitte nicht zu früh nach Hause.
Radio 1, der Weber mit Max Spalek.
Moin, moin.
Radio 1, nur für Erwachsene.
Kommen wir jetzt aber zu unserem Hauptthema am heutigen Tag hier bei der Weber, die Fußball-EM, die am heutigen Tag losgeht. Wir freuen uns alle so ein bisschen und freuen uns, also ich finde es vor allen Dingen toll, wenn Fans aus der gesamten Europäischen Union bei uns einfallen quasi, um sich dann zum einen hier emotional auszuleben, sich natürlich zu benehmen und hier eine gute Zeit zu haben. Ne? Das konnten wir 2006 bei der WM eigentlich auch und ich nehme mal an, das kriegen wir auch hin in diesem Jahr. Wir müssen jetzt allerdings nochmal in die Länder gucken, die bei uns zu Gast sind. Wie wird jetzt zum Beispiel in der Türkei gefeiert? Wie wird da geguckt? Gibt es da schon so eine Art Vorfreude oder gibt es sie vielleicht überhaupt gar nicht? Die Tina Fuchs, die berichtet für uns aus dem ARD-Studio in Istanbul.
Von Fußball-Vorfreude kaum eine Spur in Istanbul. Der EM-Auftakt fällt zusammen mit den Feiertagen zum Opferfest und den Sommerferien. Die Türken fahren in Urlaub und wegen der hohen Inflation werden Fußballfans die Spiele eher zu Hause verfolgen, statt teure Reisen zu machen. Dazu kommt, die Vorbereitungsspiele waren nicht sonderlich überzeugend, 0:0 gegen Italien, 2:1 gegen Polen. Besonders die jungen Spieler aber, meint ein Fußballfan, würden sich richtig reinhängen, wenn es dann erstmal losgeht. Und sein Freund ergänzt, wir setzen auf Güler und Yildiz. Sollte es die Mannschaft, die in Anlehnung an die türkische Flagge hier den Spitznamen, die mit dem Halbmond und dem Stern trägt, sollte die Mannschaft es bis ins Viertelfinale schaffen, werden die Fans versöhnt. Safa, der in Galatasaray in Istanbul eine Fußballkneipe hat, sieht für die türkische Mannschaft zudem etwas wie einen Heimvorteil. Spiele in Deutschland, wie das am Dienstag in Dortmund, seien für die mit dem Halbmond und dem Stern keine Auswärtsspiele, wegen der vielen türkischen Fans in Deutschland.
Halbmond und Stern, Rot und Weiß. Und bei den Farben bleiben wir jetzt auch und schauen nach Österreich zu den lieben Freunden. Unser ARD-Korrespondent Oliver Schosch, der berichtet nämlich für uns aus Wien.
In Österreich gibt es ein großes Fußballfieber und die Hoffnung, dass die Mannschaft dieses Mal deutlich mehr schaffen kann als bei den letzten Turnieren. Denn die Mannschaft ist zwar in einer Todesgruppe mit Frankreich, den Niederlanden und Polen, aber sie ist stark wie selten zuvor. Die EM-Qualifikation lief ziemlich souverän mit 6 Siegen, einem Unentschieden und einer Niederlage. Bei einem Testspiel wurde die Türkei mit 6:1 abgefertigt. Der österreichische Fußballbund hat als Minimalziel das Achtelfinale ausgegeben. Die Fans hoffen aber, dass noch weitere Runden drin sind. Der größte Wermutstropfen, der Star von Real Madrid, David Alaba, ist nach einer Knieverletzung nicht rechtzeitig fit geworden. Aber er kommt mit als sogenannter Non-Playing Captain. Er soll als Bindeglied fungieren zwischen der Mannschaft und dem Trainerteam. Beim letzten Testspiel gegen die Schweiz war er da schon im Einsatz und hat bei Spielunterbrechungen lautstark Anweisungen gegeben. Vielleicht pusht das österreichische Team zusätzlich, sodass mindestens das offizielle Ziel, das Achtelfinale, erreicht werden kann.
Schauen wir mal, nicht? Für Österreich. Und kommen wir jetzt zu einem Land, sowohl Nachbar von Österreich als auch von Deutschland. Es geht um die Schweiz. Wir haben im Laufe dieser Sendung schon gehört, dass die Schweizer Equipe da jetzt nicht besonders zufrieden mit dem Boden war, da wo sie stationiert sind, und zwar bei den Stuttgarter Kickers. Der Rasen, der hat so ein bisschen Spirenzchen gemacht. Aber ansonsten, interessiert das die Schweizer überhaupt, das mit der Fußball-EM?
Für die Schweiz geht es bei der EM erstmal darum, die Gruppenphase zu überstehen. Das sei das erste Ziel, so die Devise von Murat Yakin, dem Trainer der Nazi, wie die Schweizerinnen und Schweizer ihr Team nennen. Und mit der Nazi wird natürlich auch euphorisch mitgefiebert. Die beiden Testspiele gegen Estland und Österreich waren ausverkauft und beim ersten Training von Xhaka und Co. im Schweizer EM-Camp in Stuttgart waren fast 4000 Fans vor Ort dabei. Überall in der Schweiz werden gerade die Leinwände und Großbildschirme fürs Public Viewing aufgebaut und spätestens am Samstagnachmittag zum ersten Gruppenspiel der Schweizer Elf gegen Ungarn heißt es dann Hopp, Schweiz. Besonders gespannt sind die Schweizerinnen und Schweizer aber natürlich auf das Duell mit dem großen Nachbarn Deutschland am 23. Juni. Und bei aller Begeisterung für die Nazi, so richtig zuversichtlich ist man nicht in der Schweiz. In einer Online-Umfrage der Zeitung Blick tippte sogar fast die Hälfte von über 100.000 Befragten auf ein Vorrunden aus für das Schweizer Team. Nur 15% glauben an einen Einzug der Nazi ins Viertelfinale, aber immerhin 8% an den EM-Titel.
Ja, wow, das ist nicht schlecht. Das ist ja nicht selbstbewusst. Das sagte und berichtete Katrin Hondl aus Genf für uns hier bei Radio 1.
Radio 1. Dr. Pops Tonstudio.
Zur Fußball-EM wurden wieder viele Songs veröffentlicht. Wir hören mal rein, was es da so gibt. Erstes Beispiel, der offizielle ARD-Song Wenn du mich rufst von Mark Forster.
Ich bin immer für dich da, wenn du mich rufst.
Ja, danke. Ich glaube, das reicht schon. Wir gehen zum nächsten Beispiel, ein Lied aus dem Jahre 2006, das jetzt neu aufgelegt wurde.
Scheiße, ich glaube, es ist Zeit, dass ich was drehe.
Zeit, dass sich was dreht von Soho Bani und Herbert Grönemeyer.
Oh.
Und das ist von den Beats gut aufbereitet und jetzt kommt noch eine schöne Hi-Hat hinzu. Achtung. Nun folgt ein Rap-Part, geht nicht anders, ist klar.
Digga, gib mir Kicks, gib Tempo, das kein Spiel, das kein Nintendo. Ein Junge erhofft auf Wendung, deshalb ist er jetzt...
Die Neuauflage kommt vor allem bei jungen Leuten ganz gut an. Herbert Grönemeyer selbst würde für die FIFA wahrscheinlich nie wieder arbeiten. Er hat kürzlich erzählt, dass ihm die FIFA seit 2006 eine Gage von 45.000 Euro schuldet. Also falls jetzt jemand zuhört, der für die FIFA Musik machen will, nur gegen Vorkasse. Ganz gut gelungen ist ein Song, den das ZDF während der EM immer wieder spielen wird. Glaubst du an mich von Provinz? Mit dem typischen Football is coming home Britpop-Beat.
Glaubst du an mich? Ich glaub an dich. Das ist für immer.
Und dann gibt es Lieder, die auch nach 11 Bier das Mitgrölen ermöglichen sollen und in der Tradition des Ballermann-Liedguts stehen.
Wir werden König von Europa. Für Krug mit Bier.
Das ist mit der Brechstange auf Partyhit geschrieben und die Macher können froh sein, dass Füllkrug überhaupt nominiert wurde. Ein Lied über Goretzka hätte jetzt nicht so gut funktioniert. Was ich sympathisch finde, ist, wenn ein Lied nicht von außen auf die Fanszene draufgedrückt wird, sondern wenn etwas von innen heraus organisch wächst. So wie es mit der Torhymne Major Tom jetzt der Fall war. Die UEFA erlaubt, genau wie die FIFA, nicht, dass bei diesen Events die Fußballverbände eigene Torhymnen abspielen dürfen. Aber bei Fanfesten ist das, glaube ich, noch erlaubt. Noch. Kann sein, dass sie das auch irgendwann kontrollieren wollen. Das hier ist übrigens der offizielle UEFA-EM-Song. Fire heißt der, natürlich auch zum Mitgrölen gemacht. Aber auch so ein bisschen melancholisch. Ja. Also ist auf jeden Fall ein perfekter Soundtrack für ein Vorrundenaus nach dem zweiten Spiel. So ein Song ist auch schnell zusammengekloppt. Man braucht 4 Akkorde. Hier so eine, ja, einfache Terzmelodie. Und ein paar Sounds aus dem Trance-Bereich, damit das Ganze sehr hymnisch klingt. Genau. Und dann wird das Ganze noch ein wenig gesteigert. Und zwar jetzt. Ruhig noch mit mehr Claps im Hintergrund, das regt zum Mitmachen an. Yeah. Aber wenn das jetzt ein offizieller FIFA- oder UEFA-Song werden soll, mache ich nur noch weiter gegen Vorkasse.
Dr. Pops Tonstudio. Jeden Dienstag neu im schönen Morgen. Und live am 7. Juli die Dr. Pop Show Hitverdächtig im Berliner Kabaretttheater Die Wühlmäuse.
Und damit sind wir thematisch fast durch hier, ne? Am heutigen Tag bei der Weber. Es ging um die Europameisterschaft. Boah, ich möchte mich an dieser Stelle schon mal bedanken, wie toll Sie mitgemacht haben, zum Beispiel auf radio1.de. Da haben wir nämlich mehrere Umfragen gestartet. Sie waren dabei, bei der ersten schon. Und bei der zweiten jetzt, da war die Frage, wo schauen Sie diese Spiele? Ganz, ganz erstaunlich. Zu Hause 64%, bei Freunden 17%, Bier oder Kneipe 14%. Nur auf der Fanmeile wird man Radio 1 Hörerin und Hörer, die am heutigen Tag hier mitgemacht haben, anscheinend nicht antreffen. Da werden nur 4% sein, aber trotzdem, ich kann Ihnen versprechen, da wird es trotzdem sehr, sehr, sehr voll. Ja, war bunt, ne? Es haben sich ganz viele Leute gemeldet, die richtig Lust haben, aber natürlich auch Menschen wie der Micha, der definitiv keinen Bock hat.
Also mir geht es fürchterlich auf die Nerven, diese Fußball, also egal, wohin man schaltet. Ich habe nichts gegen das Knödeln oder sonst irgendwas, aber dieser Spitzensport und diese Art von Fußball-Business, was da betrieben wird, geht mir sowas von auf die Nerven, dass ich eigentlich am liebsten weder Radio noch Fernseher anmache.
Naja, gut, dann halt nicht. Unsere Hörerin Judith, die hätte Lust auf gemeinsames Fußball gucken, verlässt aber nicht das Haus, aus guten Gründen.
Ich hätte eigentlich heute gerne mit der Dorfgemeinschaft gemeinsam in unserem Gemeindehaus in der Uckermark in Dresch bei Prenzlau das Eröffnungsspiel geschaut. Das geht aber nicht, weil ich möchte die anderen mit der netten Corona nicht anstecken. In meinem Kollegenkreis im Moment grassiert es wieder mächtig. Und es hat jetzt allerhand Leute abgeräumt.
Wie blöd, ne? Also irgendwann dachte ich ja mal, dass es diesen Corona sicher übrig hat. Also Judith, gute Besserung und komm da gut durch, damit du vielleicht dann in der nächsten Woche gucken kannst. Die Heike hat auch sich bei uns gemeldet und die hat einen wirklich ganz, ganz anderen Anlass, bei der EM einzuschalten.
Mein Vater ist gestern verstorben, ein großer Fußballfan. Und ich hoffe für ihn, dass die deutsche Mannschaft gewinnt. Und diese deutsche Europameisterschaft, damit verbinde ich die Hoffnung, dass unsere Familie da ein bisschen besser drüber wegkommt, weil ja so ein sportliches Ereignis wäre was für ihn gewesen. Und insofern ist es für uns nicht, geht's los, sondern leider vorbei. Aber wir drücken der Mannschaft alle Daumen.
Na klar, das machen wir, glaube ich, fast alle. Und dann war irgendwann die Frage auch da, wo kann man denn auch gucken, was gibt es denn so? Und man denkt ja, vor allen Dingen, wenn man so im Radio arbeitet, vor allen Dingen, wenn man bei Radio 1 arbeitet, also ich dachte wirklich, ich weiß ungefähr, was passiert. Aber der Hörer Ulf, ne, der kam mit einem Tipp um die Ecke, ein Tipp, der vielleicht auch für Sie jetzt noch überraschend ist.
Und zwar gehe ich ins Kleistforum zu Stefan von Bodmer, der auf dem Flügel und der Orgel im normalen Leben seit 20 Jahren Stummfilme begleitet und das heute Abend das erste Mal in seinem Leben zu einem Fußballspiel tun wird. Auf die Idee gekommen, das mal zu einem Fußballspiel zu machen, ist er mehr oder weniger, weil ihm die Kommentatoren irgendwie zu langweilig und zu nervig waren.
Na, das ist doch eine tolle Option, ne? Also, ich weiß nicht, wie viel Platz die da haben, aber Kleistforum, ganz klein ist es ja nicht. Und falls Sie immer noch nicht zufrieden sind oder immer noch keine Idee haben, wo Sie es denn am heutigen Abend schauen, dann hat ein Herr mit dem Namen Meise eine Idee. Das wäre auch noch was.
Sag, hier ist Meise aus Berlin. Max hat gerade gefragt, wo er gucken soll. Na, denn am Berserin in Deggendorf, da kann man draußen sitzen, Tisch ist reserviert, Biene bedient. Wir sind auch da, alles klar, bis später.
Radio 1.
An uns.